gerade eben in der Pause nochmal angesprochen worden. Eine Sache, die man vielleicht auch ganz nett erwähnen kann. Was ist der schlimmste Fall, der im Brian-McCluskey-Verfahren passieren kann? Der schlimmste Fall ist der, dass Sie Ihre Ausgangsfunktion schon als Minimalform haben. Weil dann produzieren Sie einen maximalen Aufwand, weil Sie erstmal aus der Minimalform die Minterme bilden und aus den Minterme dann wieder zur Minimalform kommen. Das ist also sozusagen im Prinzip, Sie zerlegen Ihren schon optimalen Ausdruck, um ihn dann wieder optimal zu machen. Das wäre also der schlimmste Fall, der Ihnen passieren kann, beim Brian-McCluskey-Verfahren, dass Sie praktisch schon den Term als in der Minimalform dargelegt haben. Dann haben Sie den maximalen Arbeitsaufwand, wenn im Endeffekt null Gewinn zu haben. Wie gesagt, wenn Sie Ihre Funktion in Form von einer Funktionstabelle gegeben haben, ist Quine-McCluskey nahezu ideal, weil dann können Sie die Minterme direkt ablesen. Im anderen Fall sind so Verfahren wie Konsensusverfahren besser, weil dort können Sie von beliebigen Blöcken ausgehen. Gut, aber das ist ja immer nur der erste Teil des Verfahrens, Bestimmung aller Prämieimplikanten, das haben wir jetzt gemacht. Zweiter Teil ist immer noch das Überdeckungsproblem, das heißt jetzt eben entsprechende Auswahl treffen. Das haben wir ja schon gesehen, wie das im KV-Diagramm funktioniert. Jetzt wollen wir uns auch eine tabellarische Variante angucken, die eben zum Beispiel auch durch einen Rechner geeignet ist. Wenn wir das Überdeckungsproblem mal allgemein betrachten, das heißt, wie bestimme ich jetzt eine ideale Teilmenge, um alle meine Einsen zu überdecken, dann ist das im Prinzip analog zu einem Rucksackproblem, dem bekannten Rucksackproblem. Was packe ich am besten in meinen Rucksack hinein, um all das, was ich brauche, dabei zu haben? Und hier kann man zeigen, dass das Problem NPH ist, das Rucksackproblem. Also es ist im Prinzip eine optimale Lösung, die eine optimale Menge der Prämieimplikanten oder Teilmengen der Prämieimplikanten zu bestimmen, ebenfalls eigentlich mal ein NPH das Problem. Was macht man bei solchen Problemen? Man wendet gerne Heuristiken an, wobei Heuristiken in der Regel nicht immer unbedingt die optimale Lösung liefern, aber meistens ist eine gute Heuristik sehr, sehr nah bei der optimalen Lösung. Das, was wir hier machen, ist im Prinzip auch eine Heuristik, das ist nicht garantiert das Optimale, weil wir verwenden eine Heuristik, bei der natürlich immer gilt, dass die Anzahl der durch die Heuristik gewählten Prämieimplikanten natürlich größer sein kann als die Anzahl der minimal erforderlichen Prämieimplikanten. Das heißt also, wir können da, wenn ich ihn durcheinander teile, könnte ein Wert größer eins rauskommen, auch nicht nur unbedingt gleich eins. Aber die Heuristik, die ich Ihnen hier zeige, die ist relativ nah am Optimum und bringt praktisch in den meisten Fällen, liefert sie die optimale Lösung. Gut, das heißt, wir bauen eine weitere Tabelle und diese Tabelle, die wir bauen, ist die sogenannte Prämieimplikanten-Minterm-Tabelle. In der Tabelle schreiben wir sozusagen hier an die Zeilen alle Prämieimplikanten, die wir gefunden haben. Das sind also im vorigen Verfahren haben wir ja diese entsprechenden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prämieimplikanten gefunden in den ersten beiden Schritten. Und die schreiben wir hier an die Zeilen und in die Spalten schreiben wir die einzelnen Minterme hin. Und na gut, das machen wir im Prinzip einfach ein Sternchen immer in die Tabelle da rein, wenn den Prämieimplikanten Minterm überdeckt oder wenn er ihn entsprechend nicht überdeckt, machen wir kein Sternchen hin. Um uns nochmal zu orientieren bei dem Algorithmus, vorhin gab es ja diesen Algorithmus hier, ich gehe gerade mal zurück, hier. Also die beiden ersten Schritte, die haben wir jetzt geliefert, das sind wir hier, wir stellen die Prämieimplikanten Minterm Tabelle auf. Na gut, wir können mal spaßeshalber ein bisschen was eintragen. Exemplare, ich habe mir fertig, aber zum Beispiel A nicht, B nicht, D nicht überdeckt natürlich hier A nicht, B nicht, C nicht, D nicht und überdeckt auch A nicht, B nicht, C, D nicht. Überdeckt also die beiden Minterme werden von A nicht, B nicht, D nicht überdeckt. Kann man jetzt entsprechend weitermachen, kann man im Prinzip jetzt für jeden Minterm kann man schauen, wird er entsprechend überdeckt oder wird er nicht überdeckt. Zum Beispiel A nicht, B nicht, C, D wird von A nicht, B nicht, D nicht nicht überdeckt, weil wie gesagt, wenn Sie hier das C rausstreichen, kriegen Sie einen anderen Term, A nicht, B nicht, D und nicht A nicht, B nicht, D nicht. Das müssen Sie im Prinzip einfach für jede Zeile jetzt machen. Sie gehen jede Zeile durch, schauen sich an, Sie streichen einfach die Variablen raus aus dem Minterm, die auch im Prämieimplikanten fehlen und schauen, ob dann der Prämieimplikant rauskommt oder nicht. Und wenn der Prämieimplikant rauskommt, dann wird er davon überdeckt. Wenn er nicht rauskommt, wenn was anderes rauskommt, dann wird er entsprechend nicht überdeckt. Das heißt, auf diese Art und Weise machen Sie hier für jeden Prämieimplikanten, tragen Sie die Minterme ein, die er überdeckt. Und es ist natürlich relativ klar, also Bei den Primdikanten, da fehlt eine Variable, das heißt, der kann maximal zwei Minterme überdecken. Das heißt, maximal, der wird genau zwei Minterme überdecken. Das heißt, hier brauchen Sie eigentlich gar nicht weiter suchen, nachdem ich die schon gefunden habe. Das heißt, von den weiteren Mintermen kann er keinen überdecken. Wie gesagt, da fehlt nur die Variable C. Das heißt, er kann nur zwei Minterme überdecken. Genau hier, der kann auch nur zwei Minterme überdecken. Nämlich den Minterm A nicht, B nicht, C, D. Also einmal D bejaht und einmal D negiert. So kann man es auch aufbauen. Also einmal D bejaht oder einmal D negiert. Also A nicht, B nicht, C, D. Den überdeckt er. A nicht, B nicht, C, D. Das ist also der hier. Und A nicht, B nicht, C, D nicht kann überdecken. A nicht, B nicht, A nicht, B nicht. Wo ist er denn? A nicht, B nicht. Wo ist der hier? Der ist hier. A nicht, B nicht, C, D nicht. Das ist also hier, zum Beispiel hier. Genau, diese beiden überdeckt er hier. Sie sehen entsprechend auch hier, dass es durchaus natürlich Minterme gibt, die von mehr als einem Primdikanten überdeckt werden. Und so bauen Sie sukzessive diese Tabelle auf. Wenn man das macht, habe ich hier mal gemacht, dann kriegen Sie hier diese Tabelle, wo Sie eben einen Stern oder ein Kreuz reinmachen, für jedes Feld eben bei dem Minterm von dem Primdikanten überdeckt wird. Und wenn Sie jetzt im Prinzip natürlich logischerweise, wenn Sie jetzt sozusagen alle Primdikanten disjunktiv verknüpfen würden, dann hätten Sie natürlich alle Minterme überdeckt. Was unser Problem ist, also unsere Aufgabeanstellung ist, jetzt sozusagen hier eine minimale Menge hier auszuwählen von diesen Primdikanten, sodass hier überall in jeder Zeile, sozusagen in jeder Spalte mindestens ein Stern übrig bleibt. Dann haben wir sie alle überdeckt. Das heißt, die Aufgabe findet sozusagen die einfachste horizontale Überdeckung, also eine Auswahl aus diesen Termen derart zu finden, dass ich in jeder Spalte hier mindestens nur einen Stern stehen habe. Gut, und hier kann man jetzt natürlich ähnliche Vorgehensweisen zunächst mal benutzen, die wir auch beim KV-Diagramm benutzt haben. Wir können nämlich hier die Kernprimdikanten identifizieren. Die Kernprimdikanten in der Tabelle sind sehr einfach zu identifizieren. Das sind nämlich genau die Primdikanten, bei denen in der zugehörigen Spalte nur ein einziger Stern steht. Also offensichtlich ist A, B nicht, D nicht ein Kernprimdikant, weil er der einzige ist, der A nicht, B nicht, C nicht, D nicht überdeckt. Das heißt also, in der Stelle habe ich nur einen einzigen Stern, also ist der zugehörige Primdikant ein Kernprimdikant. Das können wir weitersuchen, da haben wir hier eine Spalte, die nur einen Stern besitzt, also ist offensichtlich, warum schreibst du nicht mehr? Rechner abgestürzt? Nö, lustig. Warum du nicht mehr schreiben? Irgendwie abgestürzt. Gucken, was passiert, wenn ich rausgehe. Tja, irgendwie meine. Das ist schlecht. Doch irgendwie abgestürzt, ne? Ja, Stift ist abgestürzt, ja. Lustig. Das würde aber bedeuten, ich muss den Rechner nochmal neu starten, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Weil das dauert. Rechner neu starten ist eine Aktion hier, die bis er wieder wirkvoll oben ist, dauert sicher 3 Minuten, bis das Ganze wieder läuft. Machen wir es hier ohne, oder man kann es mit der Maus markieren. Maus, die geht ja noch, wenn der Stift hier irgendwie seinen Geist aufgegeben hat, wenn der Treiber abgestürzt ist. Also wie gesagt, das hier ist natürlich auf jeden Fall ein Kernprimdikant, weil er hier im Prinzip hier der einzige ist, der hier da überdeckt. Das heißt, wir suchen weiter, da haben wir hier eine Spalte mit einem Stern, das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Kernprimdikant. Hier haben wir eine mit einem Stern, das ist auf jeden Fall auch ein Kernprimdikant. Ja gut, mehr sehe ich jetzt gerade auf der Stelle hier nicht. Das heißt, das sind die Kernprimdikanten, die brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, die kann ich jetzt einfach mal hernehmen. Ich kann sagen, die drei brauche ich und jetzt kann ich meine Tabelle einfacher machen, das streiche ich nämlich aus der Tabelle raus. Wenn ich die eh schon brauche, dann exterminiere ich die aus meiner Tabelle. Das heißt, ich lösche die aus, mit der Maus ist es ein bisschen schwieriger als mit dem Stift. Das heißt, ich streiche die durch So, und nachdem ich die drei sozusagen die Bauchhirn durchgestrichen habe, kann ich im Prinzip natürlich jetzt auch alle Spalten durchstreichen, die von den entsprechenden Primbekannten mit berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ich hier so da oben, der obere Strich ist natürlich nicht sehr schön, der hätte eigentlich dadurch diese Sterne durch. Ne? Aber im Prinzip, wenn ich das hier rausstreiche, wenn ich den benutze, diesen Primdekanten, A nicht, B nicht, D nicht, dann heißt es, ich habe das hier abgedeckt, ich habe den Minterm A nicht, B nicht, C nicht, D nicht abgedeckt, und ich habe den Minterm A nicht, B nicht, C, D nicht abgedeckt. Das heißt, im Prinzip kann ich den Minterm rausstreichen, den haben wir erledigt, den haben wir abgehandelt, und ich kann den auch rausstreichen, den haben wir auch abgehandelt. Wenn ich BD wähle, bedeutet das, ich habe diesen Minterm abgedeckt, das heißt, den kann ich rausstreichen, der ist erledigt, den habe ich abgedeckt. Und ich kann die drei auch noch rausstreichen, weil die drei habe ich auch hier über diese Sterne abgedeckt. Das heißt, ich kann den hier ausstreichen, ich kann den hier ausstreichen und ich kann den hier ausstreichen. Na gut, und wenn ich den unteren wähle, dann habe ich diesen Minterm abgedeckt, den kann ich ausstreichen. Und ich habe diesen Minterm abgedeckt über diesen Stern hier, den kann ich auch ausstreichen. Und Sie sehen, die Tabelle schrumpft hier schon gewaltig zusammen. Es bleibt eine sehr, sehr kleine Resttabelle eigentlich übrig. Das heißt, wenn ich Glück habe, wie in dem Beispiel, ich bestimme in meiner Tabelle die Kernprimdekanten, indem ich die Spalten betrachte, die nur einen einzelnen Stern haben, den zugehörigen Primdekanten eben identifiziere, den muss ich natürlich nehmen, das ist ein Kernprimdekant, dann streiche ich die entsprechende Zeile raus und alle Spalten, die in der Zeile einen Stern haben, die streiche ich auch raus. Und das mache ich eben für alle Kernprimdekanten. Und dann bleibt eine Resttabelle übrig. Also hier entsprechend auch nochmal im KV-Diagramm dargestellt. Das im Prinzip sieht hier blau die Kernprimdekanten, die ich auf jeden Fall brauche. Das sind eben die drei da. Eben entsprechend, der Stift geht ja nicht. Richtig dämlich. Hier, also einmal der hier. Dann der hier und dann da oben der blaue. Das sind im Prinzip genau die drei, A nicht, B nicht, D nicht. A nicht, B nicht, D nicht ist der da oben, der obere blaue. Der da hier. Und BD und AB, das sind die Viererblöcke hier und hier. Und wie man hier sieht, der Rest sind im Prinzip relativ eliminierbare Primdekanten. Und hier wird das Verfahren jetzt mächtiger als das, was wir bisher betrachtet haben. Bei denen haben wir bisher, wenn wir das im KV-Diagramm gemacht haben, gesagt, da müssen wir jetzt halt irgendwie intuitiv eine Auswahl grafisch treffen. Und hier gehen wir einen Schritt weiter und geben noch Regeln an, wie wir jetzt sozusagen noch weiterkommen können und dort auch systematisch noch ein bisschen weiterarbeiten können. Gut, das heißt, was wir gemacht haben, war erstmal Schritt 3 von unserem Algorithmus war eben aufstellen der Primimplikanten Minterm-Tabelle mit den Sternen. Schritt 4 ist das Aufsuchen der Kernprimdekanten, das ich eben gemacht habe. Alle die Primdekanten, die eben entsprechend nur einen Stern in der Spalte verursachen, das sind Kernprimdekanten. Die kann ich entsprechend markieren. Das war eben das A nicht, B nicht, D nicht, B, D und A, B. Und die kann ich aus der Tabelle rausstreichen. Und was dann übrig bleibt, ist die reduzierte Überdeckungsmatrix. Im Prinzip, das habe ich hier mal gemacht. Das ist im Prinzip genau das. Wenn ich das rausstreiche, bleiben im Prinzip nur noch diese beiden, also diese 1, 2, 3, 4 Terme, diese 4 Primdekanten übrig und diese 2 Minterme. Das ist genau das, was hier steht. So, das ist der 5. Schritt. Ich kriege also sozusagen durch das Streichen der Kernprimdekanten, der zugehörigen Spalten, die reduzierte Überdeckungsmatrix. Gut, mit der kann ich jetzt weiterarbeiten. An der Stelle haben wir jetzt leider an der Stelle einen Fall, bei der nimmt nicht mehr so arg, es gibt mehrere Möglichkeiten, sagen wir so, es gibt mehrere Möglichkeiten, was jetzt passieren kann, wie man hier Vereinfachungen treffen kann. Man kriegt nicht in der Regel nicht alles in irgendein Beispiel, ein sinnvolles Beispiel rein. Deswegen möchte ich an der Stelle einfach mal ein paar hypothetische Szenarien noch aufwarten und zeigen, wie man jetzt hier weiter vorgehen kann. Behalten wir das mal im Gedächtnis, mit der arbeiten wir nachher weiter. Schauen wir uns mal ein anderes Szenario an, das nicht halt daraus jetzt entstanden ist, aber um Ihnen mal noch eine weitere Geschichte zu zeigen, was passieren kann, wie man vereinfachen kann. Und zwar im Prinzip das Auslassen doppelerfasster Minterme. Und zwar kann ich Folgendes tun, ich kann mir versuchen, sogenannte dominierende Spalten suchen und kann diese dominierenden Spalten auslöschen. Warum kann ich das tun? Schauen wir uns mal an. Wir haben hier so ein Beispiel. Wir haben hier eine Spalte, also ein Minterm, A nicht, B, C nicht, D. Der wird sowohl von den Primdikanten A nicht D, als auch A nicht C nicht, als auch A nicht B überdeckt. Und ich habe den Minterm A nicht B, C nicht D, der wird von A nicht C nicht überdeckt und der wird von A nicht B überdeckt. So, dadurch, dass ich ja auf jeden Fall diesen Minterm überdecken muss, das muss ich tun, bedeutet das, dadurch, dass der Herr mehr an den gleichen Stellen Sterne hat, aber noch an ein paar Stellen mehr, ich brauche den eigentlich gar nicht betrachten. Ich brauche den nicht in mein Kalkül mit reinziehen, weil dadurch, dass ich den auf jeden Fall nehmen muss und, da der, und dadurch, dass der an den genau gleichen Stellen auch einen Stern hat, plus noch ein paar Stellen mehr, brauche ich den nicht betrachten, weil der wird auf jeden Fall mitgenommen, überdeckt. Sobald ich den überdecke, überdecke ich auch den automatisch. Das heißt, ich kann den streichen, ich kann den rauslöschen. Das ist sozusagen ein doppelt erfasster Minterm, der wird auf jeden Fall von dem anderen Minterm noch mit erfasst. Erkennen tut man sowas eben an der Spaltendominanz. Das heißt, hat eine Überdeckungsmatrix eine Spalte mindestens in den Feldern Sterne, in der noch eine andere Spalte Sterne hat, dann kann ich den Minterm auslassen, aus der Tabelle rausstreichen, weil er ist nicht relevant für die Entscheidung. Das heißt, ich kann sogenannte dominierende Spalten kann ich streichen. Also Spalten, die andere Spalten dominieren, kann ich nicht streichen. Also hier in dem Fall eben die Spalte A nicht B, C nicht D, wird von der Spalte A nicht B, C nicht D nicht dominiert und kann somit entfernt werden. Das heißt, ich könnte hier einfach diese Spalte rausstreichen. Ja, weg mit ihr. So, hier kann jetzt was Interessantes passieren. Es kann jetzt passieren, wenn ich diese Spalte hier rausstreiche, sehen Sie, dass jetzt ein Primdikant entstanden ist, nämlich der A nicht D, der überhaupt keinen Stern mehr hat. Das heißt, diesen Primdikanten, der überdeckt jetzt hier nichts mehr. Das heißt, den kann ich auch streichen. Das heißt, diesen Primdikanten, der jetzt keinen Stern mehr irgendwo hat, der kann ebenfalls eliminiert werden, den kann ich rausstreichen. Weil der hat ja, nachdem ich diese Spalte rausgestrichen habe, nirgends mehr einen Stern, das spielt also auch keine Rolle mehr, der wird sicher auch nicht gewählt, deswegen, das heißt, den kann ich auch eliminieren. Das wäre der siebte Schritt, Auslassen bereits erfasster Terme, das heißt, durch den folgenden Schritt können eben Zeilen entstehen, die keinen Stern mehr enthalten, wie eben hier in dem Beispiel, dieses AD. Ja.
Wir haben ja diesen Term jetzt eliminiert und hätte er auf der ganzen Spalte Sterne, hätten wir das genauso gemacht, oder?
Ja, natürlich. Hätte er auch eliminieren können, wenn er noch hier und hier einen Stern gehabt hätte, hätte man ihn auch eliminieren können. Es muss irgendwo eine Spalte geben, die sozusagen an den gleichen Stellen Sterne hat, aber weniger insgesamt.
Also könnte ich, wenn wir jetzt mal annehmen, er hätte überall Sterne,
ja,
hätte ich ihn eigentlich mit jedem Term eliminieren
können. Wenn er hier noch einen Stern hätte gehabt, hätte er hier noch einen Stern gehabt. Ja, genau, dann könnte ich den Term genauso eliminieren, aber es würde im Prinzip an der, dass ich den nicht daran ändern, dass ich nur diese eine Zeile streichen kann.
Ja,
nee, das kann ich schon, ja, ganz klar, völlig richtig, völlig klar. Wie gesagt, das ist, sagt ja im Prinzip nur aus, wenn ein Minterm Sterne hat an der Stelle, wo andere, an gleichen Stellen, wo ein anderer auch Sterne hat, dann sind die beiden erstmal gleichwertig. Dann, wenn ich nehmen wir beispielsweise an, die hätten genau an den gleichen Stellen Sterne. Dann wären sie völlig gleichwertig, wenn ich einen habe, erwische ich den anderen. Wenn er noch ein paar Stellen mehr Sterne hat, wird er halt von ein paar anderen Primdikanten auch noch überdeckt, aber brauche ich nicht mehr in Betracht zu ziehen.
Wo? A nicht D?
Ja, A nicht D ist ja sinnvoll. Wir haben ja gesehen, wir brauchen den A nicht B, C nicht D nicht zu betrachten, weil der wird automatisch mit überdeckt, wenn man den A nicht B, C nicht D nicht überdecken. Und da ist, dass der Primdikant A nicht D diesen als einzigen nur überdeckt hat, jetzt keinen von den restlichen mehr überdeckt, brauchen wir den auch nicht mit dann zu betrachten.
Könnten die zwei anderen, die restlichen, die können wir nicht mehr rausschmeißen?
Welche? Da haben wir keine
Dominanzen. Der da?
Ja. Da haben wir keine Dominanzen. Also die dominieren sich gegenseitig nicht mehr. Weil jeder hat mindestens an einer Stelle einen Stern, wo der andere keinen hat. Also zum Beispiel die beiden dominieren sich nicht, weil der hat hier einen Stern, da hat er keinen. Der hat hier einen Stern, da hat er keinen. Die beiden dominieren sich nicht, weil der hat hier einen Stern, der hat hier keinen. Der hat hier keinen Stern, der hat hier einen. Auch die beiden dominieren sich nicht, also der hier und der hier dominieren sich nicht, weil der hat hier einen Stern, wo der keinen hat und der hat hier einen Stern, wo der keinen hat. Das ist keine Dominanz. Dominanz heißt, Sterne an den gleichen Stellen, plus, der eine hat noch an ein paar Stellen mehr einen Stern. Das heißt sozusagen, das eine ist eine echte Untermenge des anderen. Okay? Ja?
Jetzt mal eine prozentische Frage. Wenn wir A nicht und B haben.
Ja? A nicht und D. Oder A, A B da und unter. A nicht und B, ja?
Dann hätten wir da unten eine gerade Linie voller Sterne. Ja?
Ja? Also wenn ich nur hypothetisch, weil wenn ich A nicht B streichen könnte, wenn die Zeile leer wäre. Oder wie
viel? Nein, wenn die voll besetzt wäre.
Wenn die voll besetzt wäre, ja, okay.
Ja, okay, ja.
Dann, wenn die voll besetzt wäre, dann könnte ich, also wenn Sie meinen, wenn ich hier noch einen Stern hätte, da meinen Sie, hier. Nicht so schnell, nicht so schnell, langsam. Wenn Sie hier noch einen Stern hätten, dann haben Sie weitere Dominanzen. Dann haben Sie im Prinzip, dann können Sie den hier noch rausstreichen, weil der wird es dominiert. Dann können Sie es noch entfernen, weil der dominiert den hier. Aber mehr können Sie auch nicht machen. Erstmal. Mehr können Sie nicht machen. Ich meine, Sie können natürlich hier sagen, natürlich, ich meine, kommen wir noch da, im nächsten Schritt dann weiter, können Sie nämlich sagen, okay, wenn wir zum nächsten Schritt kommen, kommen wir jetzt gleich noch dazu. Ich weiß schon, was Sie meinen, wenn Sie zum nächsten Schritt kommen, dann können Sie im Prinzip auch die weiter streichen, aber das ist der nächste Schritt dann.
Ja, das ist jetzt meine Frage. Wir haben ja
noch
A mit E, C,
ja.
Die sind ja in einem Stern auch noch gleich. Das ist ja
der Unterschied bei A mit C. Ja, gut, aber Moment, Sie fangen jetzt an, die Zeilen zu betrachten. Ich betrachte noch die Spalten. Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen. Wie gesagt, das Verfahren hat mehrere Schritte. Wie gesagt, wir haben die Überdeckungsmatrix reduziert, indem wir die Kernimplikanten, Trennimplikanten rausgeschmissen haben. Zweiter Schritt, wir haben versucht, Spaltendominanzen zu finden, weil wir gesagt haben, okay, Minterme, die andere Minterme dominieren, die brauche ich nicht zu betrachten, das heißt, die kann ich rausstreichen. Wenn dadurch jetzt Primplikanten entstehen, die keinen Minterm mehr überdecken durch das Rausschmeißen, kann ich die auch weglöschen. Das war dieses. Und was Sie meinen, ist der nächste Schritt. Das ist nämlich, dass ich jetzt versuche, ungünstige Primplikanten zu entfernen. Nämlich jetzt versuche ich, Zeilendominanz auszunutzen. Das ist genau das, was Sie letztendlich meinen. Das heißt, ich kann sagen, ein Primplikant dominiert einen anderen Primplikant, wenn er mindestens alle Minterme, die von dem einen überdeckt werden, auch vom anderen überdeckt werden. Das ist also eine Zeilendominanz. Da haben wir zum Beispiel hier ein gutes Beispiel dafür. Der Minterm A nicht C nicht, der dominiert den Minterm A nicht D, weil er hat da einen Stern, wo der auch einen Stern hat, aber an anderen Stellen mehr. Das heißt also, wenn ich sozusagen diesen hier wähle, dann habe ich sozusagen das auch mit abgedeckt, aber mehr noch hinzu. Das ist im Prinzip das, was ich auch vorhin meine. Das heißt, es scheint ein günstigerer zu sein. An der Stelle schlägt aber jetzt schon die Heuristik zu. Das heißt also, das kann man nicht mehr unbedingt beweisen, dass es eine optimale Entscheidung ist. Das ist eine heuristische Entscheidung. Wir sagen, okay, offensichtlich ist der Term, der A nicht C nicht, günstiger, weil er als der A nicht D nicht, weil er einfach mehr Minterme überdeckt. Das heißt, was ich jetzt tun kann, ist, dass ich Primplikanten, die sozusagen dominiert werden, kann ich weglassen, unter der Bedingung, dass die natürlich weniger Kosten verursachen oder eine gleiche Anzahl von Kosten verursachen. Das ist noch die Kostenfunktion, muss ich noch im Hinterkopf haben. Also wenn ich zum Beispiel die Anzahl jetzt der Eingänge zähle, dann würde ich natürlich nicht unbedingt einen wegstreichen, der nur an einem Eingang besteht, zugunsten von einem, der vier Eingänge braucht. Wird normal in der Regel nicht passieren, weil je weniger Eingänge, desto mehr überdecken sie. Aber durch Streichen können natürlich schon so eben teilweise etwas seltsamere Szenarien entstehen. Aber die Idee ist relativ klar, nachdem ich sozusagen die dominierenden Spalten gestrichen habe, kann ich jetzt die dominierten Zeilen streichen. Das ist die Idee dahinter. Also die Zeilen, die von anderen Zeilen dominiert werden, weil eben die Primplikanten, die jetzt über andere dominieren, die also an gleichen Stellen einen Stern haben, ist in der Zeilenrichtung, an anderen aber noch ein paar Stellen mehr, natürlich die gleichen Minterme überdecken, aber noch ein paar mehr, insofern also es normal günstiger wäre, die zu wählen. Das heißt, ich würde jetzt hergehen im nächsten Schritt und werde jetzt dominierte Zeilen streichen. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel die hier. Die Zeile, die wird nämlich hier von der Zeile dominiert, sie wird auch von der Zeile dominiert. Ich kann auch die streichen, weil die Zeile hier oder der Primplikant wird von dem A nicht B dominiert. Und ich kann die Zeile streichen, weil der entsprechende Primdekant natürlich von dem hier dominiert wird. Das heißt, ich kann entsprechend hier diese Zeilen wegstreichen, kann die entfernen und kann natürlich jetzt andererseits, wenn dadurch wieder Spalten entstehen, die leer werden, die keine Sterne mehr enthalten, kann ich die zugehörigen Spalten auch wegstreichen. Ist jetzt hier in dem Beispiel nicht der Fall, dann stehen jetzt hier gerade keine Spalten, die leer werden, aber sonst könnte ich die auch wegstreichen. Ja? Eins zurück. Zu den Spalten. Ja. Nein, die erste Spalte dominiert die zweite. Und dominierende Spalten werden gestrichen. Es werden dominierende Spalten gestrichen und dominierte Zeilen. Andersrum denken. Sie müssen andersrum denken. Diese Spalte dominiert. Dominiert diese Spalte. Das bedeutet andersrum. Wenn ich diesen Minterm überdeckt habe, habe ich auf jeden Fall auch diesen Minterm überdeckt. Weil wenn ich diesen Minterm überdeckt habe, heißt das, ich habe entweder den Primdekanten oder den Primdekanten gewählt. Und da der an der gleichen Stelle Sterne hat, überdeckt er den auch mit. Andersrum, wenn ich den wählen würde, für den könnte ich eine Konstellation finden, hier zum Beispiel diesen Minterm, diesen Primdekanten A nicht D, der zwar den hier überdeckt, aber den nicht. Deswegen kann ich also sagen, okay, den kann ich streichen, den brauche ich nicht weiter zu betrachten, weil der wird auf jeden Fall überdeckt. Auch wenn ich, das heißt, das verändert mein Problem nicht mehr. Wenn ich den wegstreiche, habe ich mein Problem nicht tangiert an der Stelle, weil der entsprechende Minterm auf jeden Fall auch von dem anderen Primdekanten überdeckt wird, den ich auf jeden Fall wählen muss. Aber ich habe mein Problem einfacher gemacht. Ich habe eine Spalte aus der Tabelle losgeworden. Ich weiß, das ist ein bisschen, also man versteht, ich verstehe die Schwierigkeit, die dahinter steckt. Es ist erfahrungsgemäß leichter einzusehen, warum ich dominierte Zeilen streichen kann. Da wird was dominiert von was anderem, also kann ich es wegstreichen. Also der Schritt hier ist in der Regel erstmal der offensichtlichere. Okay, diese Zeile hier, diese Zeile wird dominiert von der Zeile, also die Zeile ist mächtiger, also übernimmt diese Zeile sozusagen die Aufgabe, indem ich streiche die dominierte Zeile weg. Klar, das ist logisch. Für diese Spalten muss man sozusagen jetzt den Umkehrschluss bilden. Die Spalte hier dominiert, aber das sind ja die Minterme, sozusagen der Minterm dominiert den anderen Minterm. Und damit, dadurch, dass der Minterm den anderen Minterm dominiert, wird er auf jeden Fall auch mitgenommen. Wenn der Minterm, der dominiert wird, genommen wird, wird der dominierende Minterm auf jeden Fall auch mitgenommen. Der wird auch mit abgedeckt. Deswegen brauche ich nicht weiter zu betrachten. Wie gesagt, es ist ein bisschen diese Richtung, manchmal ein bisschen Knoten im Kopf, aber... Ne, die werden nicht dominiert, hat er ja gesagt, die werden nicht dominiert, die anderen werden nicht dominiert. An dem Beispiel, das ist, wenn Sie nochmal die Ursprünge, ich kann es leider nicht mehr löschen, weil mein dämlicher Treiber hier Geist aufgegeben hat. Wenn Sie nochmal das Urbild angucken, also denken Sie mal die roten Teile weg, dann sehen Sie, es gibt hier nur eine einzige Dominanz, nämlich die erste Zeile dominiert die zweite Zeile. Sonst gibt es, die zweite dominiert nicht die dritte, die zweite dominiert nicht die vierte, die dritte dominiert nicht die vierte. Ja, Spalten. Hier reden wir von Spalten. Das ist die einzige Dominanz, die wir hier haben. Und hier können wir entsprechend dominierende Spalten können wir streichen. Und hier streichen wir dominierte Zeilen. Und hier haben wir im Prinzip auch die Dominanzen, drei dominierte Zeilen, die können wir wegstreichen. Und es bleiben zwei Zeilen übrig. Wie gesagt, muss man ein bisschen mit... Wenn man es in Ruhe überlegt, ist es eigentlich logisch, aber klar, kann schon manchmal einen Knoten im Kopf machen. Gut, wie gesagt, auf jeden Fall, es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie an die Sache rangehen können. Mal ganz, ganz offen, Sie können jetzt sagen, gut, ich überlege mir das Ganze und ich stelle auch fest, das stimmt so. Oder ich kann auch sagen, oh, ich glaube dem, was der da oben mir erzählt und wende es einfach an. Die Methode geht natürlich auch, die funktioniert auch, aber... Ich versuche es eigentlich Ihnen nahe zu bringen, dass Sie auch verstehen, warum. Da ist noch eine Frage, ja?
Das ist mal eine ganz allgemeine Frage. Also diesen ganzen Prozess hat man jetzt gemacht, um herauszufinden, ob man die Funktion mit den ganzen fünf Primdekanten auch mit zwei Primdekanten darstellen kann. Und
Was wir jetzt machen, ist im Prinzip folgendes. Wir haben am Anfang diese Überdeckungstabelle, wo wir eben die Relation haben, Primimplikanten, Minterme. Und wir suchen jetzt eine minimale Anzahl von Primimplikanten, um alle Minterme zu überdecken. Nein, noch nicht verrückt. Ich kann natürlich irgendwo jetzt an der Stelle folgendes. Ich kann natürlich sagen, an der Stelle nennen sich die roten Linien weg. Ich kann an der Stelle aufhören und sage, ich nehme alle Primimplikanten. Dann habe ich es überdeckt. Aber das ist ja um sich nicht die optimale Form. Dann gehe ich im ersten Schritt her und streiche, nehme meine Kerninprimimplikanten, die ich auf jeden Fall brauche. Die nehme ich mal weg. Die habe ich. Die muss ich auf jeden Fall benutzen. Um meine Tabelle dann einfacher zu machen, streiche ich die raus. Streiche ich zugehörigen Spalten raus, dann kriege ich eine einfachere Tabelle. Bin ich bei der Tabelle angelangt. Hier könnte ich natürlich auch wieder alle vier jetzt nehmen, aber wie Sie sehen, wenn man hier offensichtlich sieht, reichen noch zwei. Das sieht man in der Tabelle schon relativ offensichtlich. Die ersten beiden sind ausreichend, oder der dritte und der vierte ist ausreichend. Oder entsprechend der erste und der vierte, oder der zweite und der dritte. Ich habe sogar vier Möglichkeiten, die ich erwählen kann. Damit sind wir jetzt zu einem Fall gekommen, der relativ eigentlich schon am Ende der Entscheidungsprozesse liegt. Aber es können Tabellen entstehen, die noch andere Gesetzmäßigkeiten haben, die ich sozusagen noch weiter vereinfachen kann. Ich möchte sozusagen zum Schluss, weil der letzte Schritt, den ich tun muss, der allerletzte Schritt ist ein bisschen ein kreativer Schritt. Und den möchte ich sozusagen so einfach wie möglich gestalten. Das heißt, ich streiche erstmal systematisch alles raus, was ich systematisch rausstreichen kann, was ich nicht zur Entscheidung betrachten muss. Das heißt also, die Spalten, die ich nicht brauche, streiche ich raus. Ich streiche die Zeilen, die ich brauche, streiche ich entsprechend raus, wie hier. Und kommt dann entsprechend irgendwann mal zu einer Tabelle, bei der ich diese Sachen nicht mehr anwenden kann. Also ich habe die Kerninplikanten gestrichen, ich habe die dominierenden Spalten gestrichen, ich habe die normierten Zeilen gestrichen. So, dann bleibt eine Resttabelle übrig. Gut, jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, was jetzt passieren kann. Es kann zum Beispiel jetzt sein, dass die Tabelle so, wie sie hier ist, dass ich jetzt nichts weiter mehr machen kann. Dann muss ich jetzt einfach hier eine Auswahl treffen. Das heißt, muss ich sagen, okay, hier kommt jetzt sozusagen mein Schritt ins Spiel. Oder meinem ursprünglichen Beispiel. Naja gut, wir haben ja auch Dominanzen. Sagen wir mal so, wir haben hier Dominanzen, gegenseitige Dominanzen. Nämlich, dass im ursprünglichen Beispiel diese Zeile, natürlich diese Zeile dominiert, aber auch umgekehrt. Die sind identisch im Prinzip. Und diese Zeile dominiert diese Zeile. Nach meiner Regel von der Zeilendominanz könnte ich jetzt hergehen und könnte eine von den Zeilen streichen, wenn sie ungünstiger ist als die andere. Gut, die sind jetzt hier an der Stelle, habe ich wirklich einen Fall, die sind von Komplexität völlig identisch. Das heißt also, diese beiden Zeilen, die dominieren sich gegenseitig, die haben genau den gleichen Stellensterne und sie sind vom Aufwand her genau gleich, sie haben drei Terme, jeweils drei Variablen stehen drin. Das heißt, hier ist es mir eigentlich sozusagen, was ich kann einen oder den anderen streichen. Gleiches hier gilt auch von den beiden. Auch die dominieren sich gegenseitig. Beide haben die gleiche Anzahl von Termen. Ich kann also einen von beiden streichen. Also warum nicht einfach jetzt hierher gehen und sagen, okay, ich streiche einfach die unteren beiden. Streiche ich weg. Hoppla. Das ist schwierig mit der Maus zu zeichnen. Die beiden streiche ich weg. Dann bleibt oben die Resttabelle stehen. Und wenn ich jetzt sozusagen sukzessive weitermache, habe ich jetzt eine Resttabelle, die hat im Prinzip sozusagen wieder Kernprimimplikanten der zweiten Art, nennt man sie, die Primimplikanten der zweiten Art. Jetzt ist wieder eine Tabelle entstanden, die eigentlich jetzt Kernprimimplikanten hat, nämlich genau zwei Stück, nämlich diesen hier, den muss ich auf jeden Fall nehmen, weil er nur noch den überdeckt, und den muss ich auf jeden Fall nehmen, der nur noch den überdeckt. Das heißt, ich kriege jetzt wieder zwei Kernprimimplikanten, die kann ich mir zur Seite nehmen, kann die streichen und dann entsteht eine leere Tabelle. Das heißt, Ziel des Algorithmus ist es eigentlich am Ende eine leere Tabelle zu haben. Ich habe sozusagen im ersten Schritt meine Kernimplikanten bestimmt, habe die rausgenommen aus der Tabelle, habe dann versucht, okay, wenn ich ganz glücklich bin, sagen wir so, wenn ich ganz glücklich bin, dann ist die Tabelle danach leer, wenn nur Kernimplikanten da sind. In den meisten Fällen wird die Tabelle nicht leer sein, weil ich auch noch solche redundanten Primimplikanten habe, dann versuche ich über den Trick, der Spaltendominanz und der Zeilendominanz die Tabelle weiter zu vereinfachen. Wenn ich Glück habe, ist die Tabelle leer. Wird es in der Regel nicht sein, aber wenn ich weiterhin Glück habe, bleiben wieder nur Kernimplikanten jetzt übrig, Kernimplikanten der zweiten Art, das heißt Primimplikanten, die nur noch einen einzigen von den verbleibenden Mintermen überdecken, die wähle ich und ich habe eine leere Tabelle. Das ist das Hübsche hier an der Stelle. Das ist nämlich genau dieses hier. Das sind die Primdekanten der zweiten Art und die wähle ich dann. Und dann komme ich zu meiner minimalen Endform. Nämlich, das sind im Prinzip hier die, die ich hier hatte. Also A nicht B nicht C. Der steht hier. B nicht C, D nicht. Der steht hier. Das sind also die beiden, die hier vorgegangen sind. Und die, die ich ganz am Anfang rausgeschmissen habe, genau die Kernprimdekanten, die hier. A nicht, B nicht, D nicht, B, D und A, B. Und wenn ich die rausstreiche, ist die Tabelle leer. Das heißt also, mein ideales Ziel ist sozusagen, die Tabelle damit leer zu kriegen. Gut, das Ganze sieht man, kann man auch schön im KV-Diagramm zeigen. Das Beispiel hier nochmal, da kann man sogar die vier Varianten, die mit dem letzten Ende übrig bleiben, noch sehen. Also ich habe zunächst mal meine vier Kernimplikanten, meine drei Kernimplikanten, nämlich diesen hier und diesen hier, die ich rausstreiche. Und dann habe ich eben meine Redundanten, teilweise Redundanten. Und hier sieht man relativ klar, es ist doch im KV-Diagramm ein bisschen unüberschaubar. Aber im Prinzip bleiben mir hier vier Lösungen übrig. Und die vier Lösungen entsprechen auch genau der Art und Weise, wie ich hätte streichen können. Also wofür ich mich momentan entschieden habe, was aber an Lösung rauskam, ist, dass ich sozusagen den hier genommen habe, mit dem zusammen. Also der da, das ist einer, den ich genommen habe. Und das ist der zweite. Mit den beiden habe ich dann alle restlichen überdeckt. Und meine Lösung, das ist im Prinzip genau die Lösung, dass ich hier, gehen wir nochmal zu der Tabelle, die oberen beiden gewählt habe. Jetzt gibt es aber hier vier Möglichkeiten, die ich hätte wählen können. Also ich habe vier Möglichkeiten zu kombinieren. Ich hätte die oberen beiden nehmen können. Ich hätte die unteren beiden nehmen können. Ich hätte den ersten und den vierten nehmen können oder den zweiten und den dritten. Das sind die vier Lösungsmöglichkeiten, die ich gehabt hätte zum Streichen. Und genau die vier Lösungsmöglichkeiten sehen Sie im Prinzip auch im KV-Diagramm. Sie hätten natürlich auch hier zum Beispiel diesen und diesen nehmen können. Oder wie wir gemacht haben, diesen hier und den. Oder wir hätten nehmen können den hier und den da oben. Und das habe ich irgendeinen übersehen. Noch auf jeden Fall gibt es hier auch vier Möglichkeiten. Sie können entsprechend mit diesen 1, 2, 3, 4 Termen, die Sie haben, auch vier Kombinationen wählen, um all diese Einsen zu überdecken. Es gibt entsprechend auch vier Möglichkeiten, die Sie hier entsprechend haben bei den relativen. Wie gesagt, wenn ich jetzt meinen Stift noch hätte, wäre das einfacher. Da leichter mit der Maus ist es doch eher ein Kreuz zu finden, die alle zu machen. Ich weiß nicht, kann mal gucken, ob ich alle vier Möglichkeiten finde. Also eine Möglichkeit ist der hier und der hier, den wir gewählt haben. Ja, das ist blöd, sorry, kann es nicht machen, weil ich kann nicht mehr löschen. Ich kann ohne diesen Stift hier nicht ohne weiteres löschen. Also kriege ich hier ein Radiergummi? Zeige Optionen. Radierer, da haben wir einen Radierer. Umständlich. Gut, sehr umständlich. Zeige Optionen. Filzstift. Gut, das ist die eine Möglichkeit, die wir hatten. Zweite Möglichkeit wäre natürlich, schauen wir mal, wenn wir noch nehmen können. Wir können den hier nehmen, also den senkrechten hier. Das ist echt unmöglich zu zeichnen. Und dann den hier. Für die zweite Möglichkeit. Auch das würde, nehmen wir, das wäre keine Lösung. Quatsch, das wäre keine Lösung. Sorry, den hier und den da oben müssen wir schon nehmen müssen. Das ist keine Lösung. Ausradieren. Den hier nehmen und den da, das ist die zweite Lösung. Damit haben wir auch alle abgedeckt, wenn wir die beiden nehmen. Dann haben wir noch weitere Möglichkeiten. Wenn man die alle wieder löschen muss, ist es schwierig, die Übersicht zu behalten, welche man jetzt schon hatte, welche man noch nicht hatte. Radieren wir den hier aus, radieren wir den hier aus, radieren wir den hier aus, radieren wir den hier aus. Dann können wir mal vorgehen und können sagen, wir nehmen diesen hier und wenn wir zu meinem Punktschreiber gehen, wir nehmen den, wir jetzt noch nicht hatten, nämlich den hier. Den haben wir ja nicht genommen und dafür müssen wir dann den da oben nehmen. Das wäre die dritte Möglichkeit, die wir haben. Und dann könnte ich natürlich noch hergehen, das wäre die vierte Möglichkeit. Was für eine vierte Möglichkeit habe ich noch? ich könnte noch, weiß gar nicht, aber ich könnte eigentlich den und den und dann den nehmen. Ich weiß nicht genau, was ich als ersten hatte. Das ist das Nebeneinander zu schreiben nicht. Aber es gibt auf jeden Fall vier Möglichkeiten. Sie können sich selber mal ausprobieren, welches die vierte noch ist. Aus der Tabelle können Sie sehen, hier die Schwierigkeit. Aus der Tabelle ist es schon leichter zu sehen als im Diagramm. Wenn man es müsste ich nebeneinander malen, welche man alle hat, aber es ist schwierig, sich jetzt zu merken, welche man schon hatte, welche man noch nicht hatte. Es gibt aber entsprechend auch vier Möglichkeiten, wie ich das entsprechend kombinieren kann. Drei habe ich sogar jetzt hier gefunden. Drei, die entsprechend disjunkt sind. Gut. Ja. Wie gesagt, das Ganze mache ich jetzt eben so lang, bis das Verfahren, diese Schritte 5 bis 9, bis es terminiert. Das heißt, bis entweder die Tabelle leer ist, nachdem ich die primär bekannten zweiter Art, die Kernbekannten bekannten gestrichen habe, oder ich eben keine Regeln mehr anwenden kann. Und wenn ich dann an dem Schritt angelangt bin, ich kann keine Regeln mehr anwenden, und die Tabelle ist noch nicht leer, dann kommt sozusagen der einzige unsystematische Schritt in dem Verfahren und dann muss ich jetzt sozusagen optisch händisch irgendeine Auswahl treffen von dem, was mir noch übrig bleibt. Da habe ich dann keine andere Wahl mehr. Also hier zum Beispiel, es gibt hier ein Beispiel, wenn Sie das mal systematisch durchziehen, das ist hier eine Aufgabe von einer halben bis einer Dreiviertelstunde, das zu machen. Hier die obere sehr nette Funktion, die aus jede Menge Termen besteht. Wenn Sie das sozusagen durchziehen, bis zum bitteren Ende, das heißt, Sie stellen die Tabelle auf, Sie entfernen die Kernpräimplikanten, Sie entfernen die dominierenden Spalten, Sie entfernen die dominierten Zeilen, Sie streichen dann wieder die Kernimplikanten zweiter Art, Sie gehen wieder durch, versuchen wieder, ob Sie dominierende Spalten haben, dominierte Zeilen, streichen das durch, bis Sie nichts mehr machen können, dann ist nach einigen, glaube nach zwei Iterationen, wenn ich mich recht erinnere, landen Sie hier. Und hier haben Sie jetzt eine Konstellation, hier geht nichts mehr. Weil wir haben hier keine Kernimplikanten mehr. Jede Spalte hat mindestens zwei Sterne, sogar genau zwei Sterne. Ich habe keine einzige Zeile in eine andere Zeile dominiert. Egal wie ich kombiniere, hier gibt es keine Dominanzen. Ich habe keine dominierenden Spalten. Keine Spalte dominiert eine andere. Es ist eine wirklich richtig schöne Permutation von allen Möglichkeiten, sodass keine Dominanzen mehr da sind. Also es ist ein übel konstruiertes Beispiel, aber es passiert. Und hier an der Stelle bin ich jetzt sozusagen mit meinem systematischen Vorgehensweise am Ende. Und hier muss ich jetzt einfach auswählen. Das heißt, ich könnte einfach sagen, ich nehme die ersten beiden. Das heißt, ich wähle, es geht jetzt einfach zu fahren, ich gehe von oben durch die Tabelle, wäre eine Möglichkeit, und wähle so lange aus Einträge aus, bis ich alle überdeckt habe. Das wäre eine Möglichkeit. Oder andere Möglichkeit, vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, ich wähle sozusagen, ich beginne mit dem einfachsten Term, wähle den, gehe dann zum zweiteinfachsten und so weiter, bis ich alle überdeckt habe. Das ist ein bisschen ein heuristisches Verfahren, eine Heuristik an der Stelle, wie ich hier mit so einer Tabelle umgehe. Das heißt, hier würde ich einfach diese oberen beiden wählen. Gut. Ja, wie gesagt, das ist das Verfahren von Quine-McCluskey. Zwei Schritte. Primplikanten aufstellen ist der erste Schritt. Zweiter Schritt dann Überdeckungstabelle. Und ich denke, wie man sieht, hat man schon in der Überdeckungstabelle ein paar mehr Möglichkeiten, Überdeckungen zu finden oder komplexe Überdeckungen zu finden, die man im KV-Diagramm vielleicht so nicht sieht. Allein schon hier, ich denke mal, die Schwierigkeit ist hier, bei den offensichtlich in der Tabelle sofort sichtbaren vier Kombinationsmöglichkeiten, die im KV-Diagramm auch alle vier zu finden, ist offensichtlich nicht so ganz trivial. Drei habe ich jetzt schnell gefunden, die vierte habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Man könnte natürlich in die Tabelle gehen und könnte dann entsprechend in die Tabelle gucken, was entspricht welchem Block und sich da entsprechend rausmalen. Das heißt, diese Tabelle liefert mir doch noch ein paar mehr Möglichkeiten, systematisch ranzugehen, aber es ist auch eine heuristische Geschichte. Gut, damit endet das Kapitel. Ich wollte die restliche Zeit noch ein bisschen dazu nutzen, jetzt schon mal im nächsten anzufangen, ein bisschen mit ein paar einfachen Dingen. Ich nehme noch nicht an, dass mein Zeiger wieder funktioniert, weil vermutlich der ganze Treiber jetzt, wie gesagt, sich verabschiedet hat. Ja, war nicht zu erwarten. Das heißt, das nächste Kapitel ist das Kapitel Schaltnetze. Ja, ja. Was? Am Timing. Im Timing. Das müssen wir die Aufgabe zeigen. Da kann ich momentan nichts mit anfangen. Ach so, Timing. Okay, jetzt weiß ich auch mal rein. Okay, das nimmt eine andere Kostenfunktion hier an der Stelle. Also was wir hier gesagt haben, war sozusagen Kostenfunktion, minimale Anzahl der Eingänge. Man könnte natürlich eine Kostenfunktion wählen, okay, wenn ich schneller oder weniger schnelle Realisierungen habe da dafür, können wir das auch als Kostenfunktion wählen. Dass man sozusagen dann nicht auswählt danach, wenn ich sozusagen bei dem Streichen einfach nicht nach der Kostenfunktion Anzahl der Eingänge, sondern Kostenfunktion Timing wähle. Gut. Wie gesagt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns Boolesche Algebra angeguckt und haben gesehen, Boolesche Algebra kann ich im Prinzip das Verhalten von logischen Schaltungen beschreiben. Zumindest mal beschränkt. Die logischen Schaltungen, die wir bisher beschrieben haben, die haben alles eins gemeinsam, die haben keinerlei Gedächtnis. Das ist eine rein kombinatorische Schaltung. Das heißt, ich habe sozusagen eine direkte kombinatorische Verbindung vom Eingang zum Ausgang. Und solche Schaltungen nennt man auch noch Schaltnetze. Das ist der große Unterschied zwischen sogenannten Schaltnetzen und Schaltwerken. Zu Schaltwerken kommen wir auch noch. Schaltnetze sind rein kombinatorische Schaltungen, die keinerlei Gedächtnis, keinerlei internen Zustand haben. Schaltwerke sind digitale oder boolesche Schaltungen, die jetzt noch internen Gedächtnis haben. Die kann man auch mit Hilfe der boolschen Algebra beschreiben. Da muss man noch ein paar mehr Dinge noch hinzufügen. Das werden wir später machen. Wir wollen uns jetzt sozusagen, wir haben jetzt sozusagen die Grundlagen gelegt, mit denen wir Schaltnetze entwerfen können. Wir können sie auch analysieren. Wir können sie minimieren. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein paar spezielle Schaltnetze betrachten. Und im letzten Teil von dem Kapitel will ich mir dann noch auf auch was betrachten, was wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, nämlich ein bisschen auf das Zeitverhalten der ganzen Geschichte eingehen. Weil bisher gehen wir davon aus, im Prinzip unsere Schaltnetze, die wir dann sozusagen unseren boolschen Funktionen bauen, verhalten sich auch ideal. Das heißt also, wie die Mathematik, es vergeht kein Zeitverlust vom Eingang zum Ausgang. In dem Moment, wo ich jetzt so das reale Schaltnetz mit hinnehme, wo also die einzelnen Gatter drin sind, die wirklich eine Laufzeitverzögerung haben, da ändert sich nochmal ein bisschen was. Das wollen wir hier auch betrachten. Gut, wie gesagt, Schaltnetze sind also kombinatorische digitale Schaltungen. Die können wir entsprechend entwerfen. Die können wir von händig entwerfen, wie wir es hier gesehen haben. Ab einer gewissen Komplexität ist es natürlich schöner, Rechenwerkzeuge anzusetzen. Basis auf jeden Fall die boolesche Algebra. Und was wir jetzt hier machen wollen, ein paar ausgewählte Schaltnetze betrachten. Und zwar nach dem Aspekt natürlich immer im Hinterkopf, wir haben sozusagen als Ziel den Rechner. Das heißt, wir betrachten jetzt spezielle Schaltnetze, wie man sie eben in Operationswerken von Rechnern benötigt, um zum Beispiel Rechenoperationen durchführen zu können. Und da habe ich hier schon mal ein Beispiel von so einem Schaltnetz. Das hier ist ein Multiplizierer. Das ist ein Multiplizierer-Schaltnetz. Wir können erstmal ein bisschen rumspielen. Wir haben hier die Eingangsvariablen A2, A1, A0. Ich hoffe es mal, ich kann es ja gar nicht sehen. Das ist etwas hier auch nicht mehr sehen, aber es ist A2, A1, A0, B0, B1, B2 und hier habe ich eben entsprechend einen Ausgang und hier kommt sozusagen dual multipliziertes Ergebnis raus. Also hier haben wir 0 mal 0, kommt momentan 0 raus. 0 mal 1 liefert immer noch eine 0. 1 mal 0 liefert auch noch eine 0. Sobald wir 1 mal 1 haben, kommt eine 1 raus. Wir haben hier die 0, 0, 1 und hier die 0, 0, 1, 1 mal 1 gibt hier als Ergebnis auch 0, 0, 0, 0, 0, 1. Können wir ein bisschen rumspielen, ein paar Experimente machen, können wir 2 mit 2 multiplizieren. Also hier 2 mal 2 gibt die 4. Okay, 3 mal 3 kann man mal bilden, indem wir hier noch anklicken, 3 mal 3 und da kommt die 9 raus. 1, 0, 0, 1, da kommt die 9 raus. Das heißt, das Schaltnetz scheint offensichtlich zu funktionieren und was das Schaltnetz hier tut oder die Komponenten, die hier drin sind. Das können wir kurz mal anschauen, warum das funktioniert. Sie sehen hier unten Gatter, die hier benutzt werden. Und sind Komponenten, das sind VA, das sind Volladdierer. Das sind einfach Addierer, Addierwerke, die können einfach zwei Werte addieren. Den Halbaddierer haben wir schon mal betrachtet, also im Prinzip A plus B. Und wir haben Ausgang raus. Und des Weiteren gibt es einen Carry, einen Übertrag zur nächsten Stelle. Und der Volladdierer unterscheidet sich vom Halbaddierer dadurch, dass er im Prinzip noch den Carry den Übertrag am Eingang hat. Auch das können wir in unseren Mitteln relativ problemlos beschreiben. Kann ich Ihnen zeigen. Ein Volladdierer. Da hat im Prinzip zwei Eingänge zunächst mal, A und B. Ja, sorry, A und B. Ein Ausgang Y dann hat er im Prinzip einen Ausgang Carry zur nächsten Stufe. Also mal einen Pfeil hin, das eine. Und er hat einen Carry-Eingang von der vorigen Stufe, nennen wir es also mal CI-1 und das nennen wir CI, also das Carry von der vorigen Stufe und das Carry auf die nächste Stufe. Und wir können, das ist sehr leicht mit unserem Wissen, was wir haben, können wir den Volladdierer im Prinzip darstellen, wir können ihn sogar entwerfen, das Entwerfen würde ich Ihnen überlassen, aber ich mal darstellen, die Schritte sind dann relativ gleich. Das heißt, wir können einfach eine Funktionstabelle aufstellen von seinem Volladdierer, das sollte keine Schwierigkeit für uns sein, das heißt, wir haben drei Eingangsvariablen, wir haben Carry in, A und B und wir haben zwei Ausgangsvariablen, nämlich unser eigenes Y, CI-1, sorry, und Carry auf die nächste Stelle CI. So, das kann man einfach mal hinschreiben, 0, 0, 0, alle Kombinationen, 8 Stück, 0, 1, 0, 1, 0, 1, so ein kleiner Trick, wenn Sie das hinschreiben wollen, können Sie es nur so machen, die erste Stelle ändert sich jedes Mal, die ändert sich jedes zweite Mal, die ändert sich jedes vierte Mal, da kann man das ein bisschen schneller hinschreiben, 0, 0, 1, 1, 0, 0 fehlt noch, 0, 1 fehlt noch hier, 0, 0, 1, 1, sehen Sie, die ändert sich jedes Mal, die ändert sich nur jedes zweite Mal, die ändert sich nur jedes vierte Mal. Das sind alle möglichen Kombinationen. Na gut, das können wir einfach überlegen, was ist das bei dem Volladdierer, was ist das Ergebnis und was ist das Carry. Also bis dahin haben wir schon einen schönen Fall, wir haben kein Carry von der vorgehenden Stelle, also keinen Übertrag von der vorgehenden Stelle. Das heißt, brauchen wir nicht betrachten, da haben wir einfach 0 plus 0 ergibt logischerweise 0, Übertrag 0. 0 plus 1 ergibt eine 1, Übertrag 0. 1 plus 0 ergibt eine 1, Übertrag 0. 1 plus 1 ergibt natürlich wieder eine 0 plus einen Übertrag auf die nächste Stelle. Das heißt, hier kriegen wir hier eine 0 und hier einen Übertrag 1. So, das sind die Fälle, wo wir jetzt schon einen Übertrag haben. Wir kriegen schon einen Übertrag, einen Carry von der vorigen Stelle, den müssen wir auch noch dazu addieren. Das heißt, wir haben hier eine 1 plus 0 plus 0. Gibt logischerweise eine 1, kein Übertrag. Eine 1 plus eine 1 gibt logischerweise eine 0 mit einem Übertrag auf die nächste Stelle. Hier auch eine 1 plus eine 1 plus eine 0 ergibt eine 0 mit einem Übertrag auf die nächste Stelle. Und jetzt kommt der allerschlimmste Fall. Ich habe eine 1 plus eine 1 plus ein Carry. Das gibt natürlich jetzt eine 1 plus einen Übertrag. Es gibt eine 1 plus einen Übertrag. Das wäre die Wahrheitstabelle des Volladdierers. Und jetzt können Sie mal hergehen. KV-Diagramm, zwei KV-Diagramme. Können Sie dann entwerfen, den Volladdierer. Müssen wir jetzt in den weiter auslassen, aber das ist genau das, was in diesem Kasten VA steht. Und hier wurde jetzt der Volladdierer sozusagen zur Multiplikationseinheit aufgebaut. Und ja, das kriegt man auch noch weiter Zeit hin. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist nichts anderes als die binäre Multiplikation, wie Sie die für die dezimale Multiplikation in der Grundschule gelernt haben, letztendlich aufgebaut. Was passiert, wenn ich zwei Binärzahlen multipliziere? Machen wir, wir multiplizieren 0, 1, 0. Mal 1, 0, 1 zum Beispiel. Wenn wir die beiden Zahlen multiplizieren, dann können wir das im Prinzip genauso tun, wie wir das in der Grundschule, zweite Klasse, erste Klasse, ich weiß nicht mehr genau, zweite Klasse lernt man das, glaube ich, in der Grundschule, keine Ahnung, für Zahlen, für normale Dezimalzahlen gelernt haben. Nur der Fall ist bei uns noch viel einfacher, weil nämlich bei der normalen Multiplikation auf Papier, da kann es mir passieren, dass ich was mal 1, mal 2, mal 3, mal 4 bis mal 9 nehmen muss. Wenn ich Dualzahlen habe, kann ich es maximal mal 0 oder mal 1 nehmen. Und mal 0 heißt, es kommt gar nichts raus und mal 1, es kommt genau das raus, was wir fahren. Das heißt, die Multiplikation ist viel einfacher. Das heißt, wir fangen einfach mal hinten an, fangen mal mit der 1 an. Das heißt, wir multiplizieren einmal die 0, gibt die 0, einmal die 1, gibt die 1, einmal die 0, gibt die 0. Das war die erste Stelle. 0 mal die 0, gibt die 0, 0 mal die 1, gibt die 0, 0 mal die 0, gibt die 0. Die zweite Stelle. Einmal die 0, einmal die 0, gibt die 0, einmal die 1, gibt die 1, einmal die 0, gibt die 0. Na gut, das müssen wir nur noch addieren. 0, 0 plus 1 gibt 1, 0 plus 0 plus 0 gibt 0, 1 plus 0 gibt 1, 0. So, damit haben wir multipliziert, das ist unser Multiplikationsergebnis. Das ist genau die normale Multiplikation auf dem Papier, wie man es in der Grundschule für Dezimalzahlen lernt. Jetzt auf Dualzahlen angewendet. Und Sie sehen, mit Dualzahlen ist das Ganze viel einfacher. Und wenn Sie jetzt mal diese Struktur meiner Multiplikation mit der Struktur meines Schaltnetzes oben betrachten, sehen Sie, dass ich es genau 1:1 einfach abgebildet habe. Die UND-Gatter, die sorgen dafür, ob ich sozusagen mal 1 oder mal 0 multipliziere. Wenn nämlich hier zum Beispiel in der obersten Stufe, wenn, das fällt mir das Ding, oh Gott im Himmel, fällt mir das Ding vom Ohr, wenn ich mal in der obersten Stufe hier betrachte, wenn ich hier eine 0 habe, wenn ich dann eine 0 an dem B0 da oben angebe, bedeutet das, dass alle A's zu 0 gemacht werden. Das wäre im Prinzip eine 0-Multiplikation mit 0. Also wenn hier eine 0 steht, sorgt das dafür, wenn das also zum Beispiel das hier mal die B's sind, das wäre sozusagen das B2, B1, B0 und das wäre das A2, A1, A0. Wenn hier also eine 0 steht, dann sorgt dieses UND-Gatter dafür, dass alle A's sozusagen hier nicht weiterkommen. Das heißt, an der Stelle entstehen jetzt lauter Nullen. Das heißt, hier an der Stelle entstehen einfach, wenn hier eine 0 steht, dann steht hier 0, 0, 0. Das heißt, hier eine 0 bedeutet, Sie multiplizieren einfach das, was da oben steht, mit 0 und hier kommt 0, 0, 0 raus. Wenn hier eine 1 steht, dann bedeutet es, Sie schleifen einfach das durch, was hinkommt. Wenn Sie hier eine 1 stehen haben, dann wird über das UND-Gatter einfach der Wert hier weitergeleitet, der Wert hier weitergeleitet, der Wert hier weitergeleitet. Das ist genau das, was wir hier gemacht haben. Also hier haben wir eine 1 stehen, das heißt, es wird einfach 0, 1, 0 hier sozusagen weitergeleitet. Hier haben wir eine 0 stehen, es wird 0, 0, 0 weitergeleitet. Das machen genau die UND-Gatter in der ersten Stufe, in der zweiten, in der dritten Stufe. Und die Volladdierer, die machen das nichts anderes, als was ich jetzt zum Schluss gemacht habe, nämlich einfach in der Reihe aufaddieren. Die addieren einfach die Reihen auf. Das ist also sozusagen direkt ein paralleler Multiplizierer, der sich einfach direkt an der Art und Weise, wie ich auf dem Papier multipliziere, addiert. Ich denke mal, wie gesagt, man kann jetzt noch weiter mit dem Teil rumspielen, aber ich denke mal, es ist relativ klar und auch relativ einsichtig, warum dieses Teil funktioniert. Und Sie sehen auch wieder mal, in der binären Welt sind Dinge teilweise einfacher als in der dezimalen Welt jetzt hier. Gut, jetzt bin ich gerade hier drin, jetzt muss ich immer raus. So. Also was wir jetzt hier machen wollen im Kapitel, erstmal wollen wir spezielle Schaltnetze betrachten. Wir werden zum Beispiel Multiplexer, Demultiplexer kennenlernen. Deswegen, weil mit Multiplexer, Demultiplexer, die haben zwei sehr nette Eigenschaften. Sie werden sehr häufig gebraucht in Rechnerschaltungen, um Datenpfade zu schalten. Zum anderen werden wir sehen, ich kann Schaltnetze, beliebige Schaltnetze, nicht nur mit Gattern realisieren, sondern ich kann sie zum Beispiel auch mit Multiplexern realisieren. Multiplexer ist eine Möglichkeit für einen systematischen Schaltnetzentwurf auch. Gut, wir schauen uns an Datenbuszugang. Wie mache ich einen Zugang zum Datenbus? Wir werden Permutationsschaltnetze kennenlernen. Auch ganz wichtig, da rechne ich Komparatoren, Vergleichernetze. Zum Beispiel Vergleich ist A gleich B, A größer B, A kleiner B. Addierer, habe ich ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack genommen, wie man Addierer konstruieren kann. Multiplizierer, habe ich Ihnen auch hier schon mal gezeigt. Wobei ein Multiplizierer, es ist auch relativ klar, dass diese parallele Multiplikation, die ich hier gezeigt habe, die steigt natürlich mit dem Aufwand. Mit mehr Stellen steigt der Aufwand stark an. Es gibt auch sogar eine sequenzielle Multiplikation, wo das nacheinander sequenziell durchgeführt wird. Gut, wir werden ein bisschen in die strukturierte Logik, Programming Logic Arrays, einsteigen, wo ich also sozusagen jetzt Logik nicht mehr mit Gattern realisiere, sondern dadurch, dass ich eine Matrix programmiere, eine programmierbare Matrix, solche fertigen Schaltungen, sondern solche logischen Arrays, bei denen ich sozusagen Gatter und andere Bauelemente in Matrizenform verschaltet habe und ich kann dann Punkte setzen, da Verbindung, da Verbindung, da Verbindung und mir so eine Schaltung aufbauen. Das werden wir mal betrachten. Wir werden ein bisschen in die elektrischen Grundlagen gehen, so ein bisschen Transistorgrundlagen von logischen Gattern betrachten. Und dann, was ich anfangs gesagt habe, wir werden es mit zeitlichem Verhalten betrachten. Also was passiert, wenn die Schaltnetze nicht mehr ohne Verzögerung durchlaufen, die Signale, die schalten jetzt nicht mehr ohne Verzögerung durchlaufen, sondern Verzögerungszeiten eingeführt werden. Und insbesondere daraus ergibt sich dann der Begriff des sogenannten Hazards, der Gefahr in Schaltnetzen. Hazard heißt im Fall des Schaltnetzes, verhält sich nicht so, wie man es von der Logik her erwarten würde. Also beispielsweise, wenn das logische Verhalten des Schaltnetzes ohne Verzögerung einfach dieses wäre, ich habe einen Eingangsvariablenwechsel x, eine Variable x, meine Eingangsvariable wechselt von 0 auf 1, meine Ausgangsvariable y wechselt von 1 auf 0, und zwar völlig verzögerungsfrei, das wäre sozusagen das erwartete Verhalten, wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, das soll das Invertierte sein. Ein Hazard wäre, oder genauer gesagt präzise ein Hazardfehler, wäre, wenn zum Beispiel jetzt hier natürlich zum ersten Mal mit einer Verzögerung des ersten Wechsels ist noch nicht, das ist noch nicht der Hazard-Fehler. Der Hazard-Fehler wäre, wenn sowas passieren würde. Oh, wir gehen nochmal auf 1 zurück und dann ist es auf 0. Das wäre ein Hazard-Fehler. Das heißt, dass wir sozusagen nicht einen monotonen Wechsel haben. Also die Eingangsvariable wechselt monoton und der Ausgang wechselt nicht monoton, sondern verführt mehrere. Und sowas passiert genau dann, wenn es unterschiedliche, wenn sozusagen das Signal, die Eingangsvariable auf mehreren Pfaden durch mein Schalten ist, läuft und diese Pfade unterschiedliche Verzögerungszeiten haben, dann kann es durchaus passieren, dass solche Zwischenzustände entstehen. Das sind, was man Hazard-Fehler nennt. Und die können sich auch relativ übel auswirken. Deshalb muss man gucken, wie man sowas beseitigen kann, respektive wie man es zumindest umgehen kann. Gut, ja, das wollte ich, wie gesagt, einfach noch sozusagen ans Ende der Vorlesung hängen, um damit zu zeigen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt nächste Woche. Das soll es dann für heute gewesen sein.